RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Erfolg, was einige Glaubensgemeinschaften so unwiderstehlich macht, haben wir unser Berliner Religionsgespräch überschrieben. Veranstaltet von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen, im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Erfolg, wir blicken vielleicht erstmal von außen auf das, was die einzelnen Kirchen- und Religionsgemeinschaften in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Wir fragen vielleicht aber dann auch danach, ob das innertheologische Themen sind oder ob das innerkirchliche Strategien sind. Während insbesondere in Europa die traditionellen Kirchen beständig Schrumpfungsprozesse erleben, boomt Religion in anderen Teilen der Welt, vor allem mit strengen moralischen Vorgaben im Alltag, mit Skepsis gegenüber kritischer Reflexion und nicht zuletzt mit einem durchaus vorhandenen unternehmerischen Spürsinn. Was geschieht da und warum? Das möchte ich heute herausbekommen, auch was dies dann als Herausforderungen für die liberalen, pluralen Gesellschaften bedeutet. Dazu sind hier auf dem Podium vier Gäste. Maren Freudenberg lehrt als akademische Rätin Religionssoziologie am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität in Bochum. Ich frage gleich mal soziologisch, gibt es unter den vielen erfolgreichen Religionsgemeinschaften, also viele denken da sofort an die Pfingstkirchen, ein gemeinsames Erfolgsrezept oder geht jeder seinen eigenen Weg?
Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, sowohl als auch. Wir wollen uns natürlich immer die Kontexte anschauen. Wenn wir uns im evangelikal-pfingstlerischen Feld bewegen, das sind ja überlappende Strömungen, da ist die Konversion, die Seelenbekehrung ein ganz zentrales Ziel. Und daran würde ich als Religionssoziologin auch diesen Begriff Erfolg festmachen. Inwiefern gelingt es, Seelen zu bekehren? Da geht es ja aus einer Glaubensperspektive richtig um etwas in diesen Kirchen, nicht wahr? Also die Endzeitvorstellung vieler Pfingstler, charismatischer Christen, ist ja, dass sie irgendwann vor dem jüngsten Gericht stehen werden. Sie werden von Gott beurteilt werden. Haben sie sich rechtmäßig verhalten? Sind sie als gute Christen durch ihr Leben gewandelt? Also auch daran wird Erfolg gemessen, spirituelle Integrität, wenn man es so nennen möchte. Rund um dieses Konversionserlebnis im pfingstlerisch-charismatisch-evangelikalen Feld ist ein Parameter, an dem man Erfolg festmachen kann und was diese Gruppen bei aller interner Diversität, allen unterschiedlichen Strömungen vereint, was sie gemeinsam haben.
Wir werden darauf noch intensiv zurückkommen. Matthias Pöhlmann ist der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen, also für Sektenstrich und Weltanschauungsfragen, also für Sektenfragen und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern. Es gibt charismatische Glaubensgruppen innerhalb der beiden Volkskirchen. Es gibt selbstständige Organisationen und auch welche, die wir vielleicht jenseits des christlichen Grundkonsenses verorten. Nicht alle sind autoritär strukturiert, aber doch viele. Wie kommt das eigentlich?
Wir erleben natürlich eine Vervielfältigung der entsprechenden religiös-weltanschaulichen Angebote. Diese Pluralisierungsprozesse, die wir auch innerhalb des Christentums beobachten können. Wir sprechen inzwischen von Christentümern. Und da muss man wirklich genau hinschauen. Ich komme ja aus München. Dort haben wir eine Vielzahl an solchen pentekostalen, neucharismatischen Gruppen, auch sogenannte Lifestyle-Churches. Das ist sozusagen generelle Beurteilungen eigentlich oft gar nicht geben kann. Man muss sich inzwischen jede einzelne anschauen, man muss differenzieren. Und es gibt natürlich eher unproblematische Angebote, möchte ich sagen, aber es gibt auch Licht- und Schattenseiten. Wir erleben eben auch Gruppendruck, wir erleben auch Abgrenzungsstrategien von der Außenwelt, eine hohe Verbindlichkeit. Mein Bereich, das sind ja nicht nur organisierte Gruppen, das sind zum Teil eben auch Erfolgsversprechen, die man im Bereich der Coaching-Szene inzwischen beobachten kann. Ein großes Schlüsselwort: Selbstoptimierung. Man spricht nicht mehr von Religion, Religiosität, von Spiritualität. Eine Edelvokabel, die sehr anschmiegsam ist, biegsam ist. Es geht um Selbstoptimierung und es sind dann letztendlich auch Erfolgsutopien, die ja, ich möchte sagen, die menschlichen Grenzen bewusst negieren, überschreiten wollen. Und da gibt es eben im Angebot durchaus jetzt nicht nur Gruppen christlicher Couleur, sondern eben auch ja, säkular-religiöse Mischformen. Ein großes Thema, die Esoterik-Szene, ein Alltagsphänomen und gleichzeitig auch ein Krisensymptom, könnte man sagen. Und mich interessiert besonders, inwieweit eben auch pfingstlich-charismatische Bewegungen nicht auch ein Protestphänomen sind. Angesichts einer säkularen Umgebung, Sehnsucht nach einem authentischen, verbindlichen Leben, auch sehr individualisiert.
Das Stichwort Protest habe ich mir schon mal notiert. Schauen wir auf eine Region, in der die gar nicht mehr so vielen neuen Formen von Religion boomen. Ein Land mit 215 Millionen Einwohnern, halb so viel wie die Europäische Union. Ein Land mit ganz unterschiedlichen Landschaften und Bevölkerungsgruppen und mit einflussreichen, in vielen Kirchen organisierten evangelikalen Christen. Der Journalist Niklas Franzen berichtet seit Jahren, unter anderem für den Spiegel, Deutschlandfunk und die Taz, über Brasilien. Niklas Franzen, wie mächtig sind die Pfingstkirchen in Brasilien?
Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig voranzustellen oder sich die nackten Zahlen anzugucken. Brasilien war immer das größte katholische Land der Welt. Das wird nicht mehr lange so sein. Es gibt Studien, die sagen, dass schon in gut 10 Jahren, also im Jahr 2032 ungefähr, die Evangelikalen die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Derzeit sind es ungefähr 32% der Bevölkerung, verstehen sich als evangelikal. Da muss man gucken, es hat keinen Zensus unter Bolsonaro gegeben, also unter dem Ex-Präsidenten, aber das sind Schätzungen, die Kollegen und Kolleginnen gemacht haben, also ein journalistisches Kollektiv. Der Erfolg dieser Kirchen, der lässt sich auf der einen Seite, wie ich gerade gesagt habe, an den Zahlen ablesen, auf der anderen Seite aber auch, dass die wirklich mittlerweile die Politik mitgestalten. Ich habe gerade gesagt, es hat einen Ex-Präsidenten gegeben, Jair Bolsonaro, der hat ganz aktiv die Nähe zu diesen Kirchen gesucht. Aber auch wenn man sich jetzt den aktuellen Präsidenten anguckt, das ist Lula da Silva, ein Sozialdemokrat, der hat eigentlich eine relativ kritische Position diesen Kirchen gegenüber. Aber die sind so erfolgreich, dass er auf jeden Fall auch nicht um die herumkommt und auf jeden Fall auch mit denen verhandeln muss. Zum Beispiel im letzten Jahr hat der Marsch für Jesus stattgefunden. Das ist eine riesige Demonstration, kann man es bezeichnen. Das ist eine riesige Prozession in São Paulo. Da marschieren hunderttausende Menschen durch die größte Stadt Brasiliens. Lula, also der aktuelle Präsident, hat nicht daran teilgenommen, hat aber eine Entschuldigung herausgeschickt, hat gesagt, er respektiert diesen Marsch und hat 2 Stellvertretende zu dieser Prozession geschickt. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie mächtig diese Kirchen mittlerweile in Brasilien sind und wie die auch wirklich aktiv Politik mitgestalten und vor allen Dingen unter diesen 4 Jahren unter Bolsonaro.
Ihn haben wir eingeladen, weil er im vergangenen Jahr unter anderem eingeladen, weil er im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht hat, Brauchen wir Ketzer. Er ist ein neugieriger Reisender durch unterschiedliche Welten und Kulturen, publiziert über seine Begegnungen, mischt sich in manche übersatten Debatten hierzulande ein und das alles als Erzähler, der Schriftsteller Marco Martin. Liegt das auch daran, dass Sie in einer doppelt einengenden Schale aufwuchsen, in der DDR und dort in einer strengen Glaubensgemeinschaft den Zeugen Jehovas, die ja vom Staat gegängelt und doch geduldet wurden?
Ja, auf jeden Fall. Es war Schutz und Einkapselung zugleich. Es hat imprägniert gegenüber den Unterwerfungsforderungen des Staates und hat natürlich aber gleichzeitig zumindest semi-totalitäre Formen gehabt, in dem die Religionsorganisation sich nämlich anheischig macht, für alles eine Erklärung zu haben, die dann auf das Weltende hinaufläuft. Also, dass die DDR irgendwann an ihr Ende kommen sollte, fand ich als Jugendlicher toll, aber die ganze Welt inklusive der geliebte Westen, das fand ich dann doch etwas unfair. Ich bin also dann mit 15 Jahren ohne seelische Blessuren da rausgegangen. Mein Vater, meine Mutter 1 Jahr später, also denkbar undramatisch. Das hat mich natürlich geprägt. Ich habe mir die Gelegenheit dann in den 90er Jahren nicht entgehen lassen, in das Hauptquartier der Zeugen Jehovas zu gehen, das damals noch in Brooklyn lag, weil natürlich in der DDR, auch in der DDR-Provinz, Brooklyn ganz stark besetzt war, fast schon religiös. Brooklyn hat entschieden und das war fast gleichrangig mit dem Bibelwort. Also ich habe mir Brooklyn angeschaut. Es gab eine Führung durch dieses Headquarter Und dann in der vierten Etage sagte dann der Guide, immer mehr Menschen auf der ganzen Welt erfahren die Wahrheit aufgrund der Effizienz unserer Offset-Maschinen hier in der vierten Etage. Und das ist natürlich ein denkbar banalisiertes Erfolgsbegreifen, was Religion betrifft. Und das habe ich mir mit der Distanz, nicht des Sektenaussteigers, sondern eines, der irgendwann weggegangen ist, angeschaut. Wobei ich nicht unterschlagen will, dass Menschen, die da länger drin waren und persönlicher involviert waren, natürlich dieses Privileg einer gewissen Nonchalance nicht haben können. Ich will das jetzt auch einfach nicht nur auf das Anekdotische herunterkürzen, aber in meinem Fall ist es nicht mit Traumata behaftet, aber dann durchaus mit Prägungen.
Ich nehme das mal auf, mit Erfolg liegt am Ende an der Offset-Maschine in der vierten Etage. Wenn wir über Erfolg sprechen, und dann kommt ja diese Frage, ist das jetzt eigentlich etwas, was wir von außen religionssoziologisch beobachten, oder ist da möglicherweise auch etwas, was insbesondere in den kirchlichen Gruppen, über die wir sprechen, inhärent auch theologisch aufgeladen. Maren Freudenberg, ist das so, oh Lord, please buy me a mercy dispense, um mal eine alte Sängerin zu zitieren, gibt es tatsächlich so das Signal, du siehst an deinem gesellschaftlichen Erfolg die Auserwähltheit?
Ja, absolut. Also da denken wir im pfingstlerischen Bereich natürlich direkt ans Wohlstandsevangelium, das Health and Wealth Gospel, Prosperity Gospel im Englischen. Das ist korrekter eigentlich im Plural zu verwenden, der Ausdruck Wohlstandstheologien. Es gibt eine ganze Bandbreite. Die Bottomline, der kleinste gemeinsame Nenner, ist, Menschen investieren in ihre Gemeinschaften und bekommen von Gott diese Investitionen um ein Vielfaches zurückgezahlt. Da würde ich mal ganz basal zweierlei Investitionen, um so im Wirtschaftsspeak zu bleiben, Vermarktlichung von Religion sehen wir daran, würde ich zweierlei Investitionen unterscheiden. Einerseits eine zeitliche Investition, wie viel Zeit investiere ich in Bibelkunde, in Gebet, aber auch in meiner Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und auf der anderen Seite, und das dann viel interessanter vor dem Hintergrund Ihrer Frage, die finanziellen Investitionen. Ich beschäftige mich ja mit dem amerikanischen Evangelikalismus. Ich denke da direkt an die Lakewood Church in Houston, Texas, die größte Megakirche in den USA. Es geht hier um 45.000, 50.000 Menschen, die jede Woche am Gottesdienst teilnehmen. Viele Millionen werden erreicht, weil das Ganze auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. So. Der Pastor Joel Osteen ist einer der bekanntesten Vertreter des Wohlstandsevangeliums und predigt auch eine ganz radikale Version davon. Und zwar sagt er seinen Anhängern und Anhängerinnen, dein Mut zu investieren zeigt deine Frömmigkeit. Das ist ein Beleg dafür, wie sehr du Gott vertraust. Und da geht es dann nicht nur darum, bitte spende der Kirche, das ist eine super wohlhabende Gemeinde, Joel Osteen und seine Frau sind Multimillionäre mindestens, sondern es geht wirklich auch darum, wenn du ein neues Mobiliar für dein Wohnzimmer möchtest, kauf das, Gott wird es dir zurückzahlen, dass du dieses Gottvertrauen hast, die finanzielle Investition zu tätigen, und da wird es um ein Vielfaches belohnen. Also da kommen wir in den säkularen Bereich, ganz klar, wenn es um Wohnzimmermobiliar geht oder eben den Mercedes-Benz oder so. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt in den USA, im globalen Süden, Lateinamerika natürlich zum Beispiel, vor allen Dingen Brasilien, auch Beispiele, wo das Wohlstandsevangelium ganz anders interpretiert wird. Aber auch da geht es darum, spendet an die Kirche als Zeichen dafür, wie fromm ihr seid, wie sehr ihr glaubt. Und da sind wir dann bei diesem Stichwort Vermarktlichung von Religion. Nicht nur, das sehen wir in diesen Megakirchen in den USA und anderswo, man kann Produkte käuflich erwerben, also irgendwelche Tassen mit dem Kirchenlogo drauf oder Bücher, die die Pastoren geschrieben haben, oder Stichwort Hillsong Church, die sind ja sehr bekannt für ihre Musik zum Beispiel. Das ist auch so ein richtiges Imperium. Das einerseits, aber die religiöse Semantik wird wirtschaftlich aufgeladen, indem gesagt wird, Wohlstand definiert sich durch finanzielle Investitionen. Also es ist inhärent Teil des Glaubens, Geld auszugeben, zu investieren.
Ist das, Niklas Franzen, auch bei den Kirchen, die Sie beobachten, es gibt in Brasilien, glaube ich, 40.000 unterschiedliche Religionsgemeinschaften, die sich aber, sagen wir mal, jetzt nicht an den Mittelstand oder an die gehobene Gesellschaftsgruppe wenden.
Dieses Modell, was die Kollegin beschrieben hat, ist gerade in den Peripherien der Großstädte beliebt. Die katholische Lehre sagt, man hat das Paradies im Jenseits. In der Wohlstandstheologie ist die Grundannahme, dass man auch schon im Hier und Jetzt Erfolge sehen kann. Und das ist gerade bei Menschen beliebt, die in marginalisierte Bevölkerungsgruppen, Menschen, die in den Peripherien der großen Städte leben. Wenn man sich heute anguckt, was das Profil ist der Gläubigen, ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, wenn man sich die evangelikale Welt anguckt, dass man da versucht, wirklich nicht über den Kamm zu scheren. Man muss da wirklich trennen zwischen den Kirchenoberen, also zwischen den Pastoren dieser Megakirchen, die gerade angesprochen werden. In Brasilien ist es so, das sind meistens weiße, extrem einflussreiche Männer. Aber das Profil heutzutage der Gläubigen in Brasilien sind vor allen Dingen arme, schwarze, alleinerziehende Frauen, also Menschen, die in den Peripherien wohnen. Und das hat auch dazu geführt, dass sich 2018 bei der Wahl hat sich Bolsonaro ganz geschickt, der ist selbst nicht evangelikal, hat sich aber im Jordan taufen lassen, hat sich mit seiner dritten Ehefrau vom ganz bekannten Pastor vermählen lassen. Also Politiker und Politikerinnen suchen auch ganz gezielt die Nähe zu diesem Klientel, weil sie wissen können, dass sie über die Religion auch in gewisse Stadtteile kommen können.
Ist das jetzt ein Phänomen des globalen Südens oder findet sich das auch in München, in Berlin irgendwo wieder?
Natürlich gibt es diese Vorstellung. Es ist sozusagen auch ein globalisiertes Phänomen, möchte ich sagen. Und wenn man sich die weltanschaulichen Hintergründe anschaut, das Ganze kommt ja letztendlich aus der Neugeistbewegung, New Thought-Bewegung, die uns ja dann auch wieder begegnet durch Ratgeberliteratur. Im Westen denken wir an das Buch von Rhonda Byrne, The Secret, wo gesagt wird, der Mensch gleicht einem Magneten, wo man Glück anziehen kann, Gesundheit. Das ist natürlich ein säkulares Wohlstandsevangelium, aber dass das jetzt sozusagen im christlichen Kontext dann jetzt hier wieder auftaucht, finde ich interessant. Es ist sozusagen globalisiert und es spielt das Thema Gesundheit auch eine Rolle. Also es dominiert ja zum einen ein ganz starker Heilungsoptimismus, die Vorstellung, dass jede Krankheit letztendlich heilbar sei. Und zum anderen auch ein, ich möchte sagen, übersteigerter Wunderglaube. Und da sind wir wieder bei dem Protestphänomen. Also die Kritik an ein geheimnisentleertes Wirklichkeitsverständnis, könnte man sagen. Und das sind natürlich Phänomene, die wir in ganz unterschiedlichen Kontexten beobachten können. In Asien, im Süden, in Nordamerika. Da ist ja sozusagen auch der Ursprung für diese Wohlstandstheologie zu suchen.
Phänomene, die sich in ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten wiederfinden. Da frage ich mal den großen Reisenden Marco Martin, wenn er zwischen Hongkong und Lateinamerika und dem Nahen Osten und Berlin immer hin und her reist. Wo findet er da was Ähnliches und wo findet er da was Unterschiedliches?
Ja, also diese Beschreibung ein bisschen herunterzudimmen. Ich bin natürlich nicht immer auf Reisen, den Großteil, sonst würden sich die Bücher ja auch nicht schreiben lassen. Den Großteil des Jahres verbringe ich hinter dem Computer in Berlin-Reinickendorf, ganz unklamourös. Im Unterschied zur Peter Scholler-Tour will ich natürlich nicht den Welterklärer geben. Das heißt, mein Einblick ist natürlich denkbar gering und man kann natürlich auch jetzt kein Land homogenisieren und schon gar keinen sogenannten Kulturkreis, ein ganz schreckliches Wort. Was ich allerdings in Asien bemerkt habe, dass es durchaus eine eher pragmatische Religiosität gibt, dass in den Tempeln dann gebetet wird für Prosperität und für Gesundheit, für Wohlstand und dann Papiergeld an die Verstorbenen gegeben wird, damit sie solvent sind im anderen Leben. Das geht einher mit einem Alltagspragmatismus. Was ich allerdings eher exotisch fand, ist das, sagen wir mal, das Milieu der Kirchentage hier, dass ich erlebe seit 1989, Anfang 89 in die Bundesrepublik gekommen, wo die, was Sie, Frau Freudenberg, beschrieben haben, also dieser durchaus vulgäre Begriff von Wohlstand haben und Gottgefälligkeit, meines Erachtens oft über die Jahrzehnte ins andere Extrem geglitten ist, nämlich in einen auch nicht von Banalität und Vulgarität freien Antikapitalismus, ein Barmen, wir sind schuldig für die Armut der Welt, im Grunde genommen auch dann Verantwortlichkeitsverwischen im Sinne eines Wir und dann auch den Sozialstaat, den es ja weltweit einmalig hier in der Bundesrepublik gibt, in der Beschreibung auch einer linkstheologischen, Dorothy Sölle geprägten Haltung, dann immer unter den Verdacht setzend, wir lebten im Grunde genommen in einer ganz kalten Ellenbogengesellschaft und das Ende des Sozialstaates ist nahe, das durchaus dann beklatscht von Leuten, denen es mit ihrem Erbe, was sie bekommen oder erwartet haben, gar nicht so schlecht geht. Also das fand ich dieses ziemliche beeindruckende Maß an Heuchelei, die nicht mal durch Zynismus einen gewissen ironischen Touch oder sarkastischen Touch bekommen habe, das fand ich bis heute viel exotischer als irgendwelche Riten in lateinamerikanischen Dschungeln oder in vietnamesischen Straßendörfern.
Ich nehme das mal auf, weil es gibt ja, und frage dann gleich mal die anderen dazu, es gibt ja kein Vakuum im gesellschaftlichen Diskurs und es könnte ja sein, dass bestimmte Heilsangebote deshalb so erfolgreich sind, weil die traditionellen Institutionen sich sehr stark zurückgenommen haben, theologisch abgerüstet haben. Es gibt hier Nicken auf dem Podium.
Ich kann gern was dazu sagen, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese individualisierten, wie es oft beschrieben wird, Formen der Religiosität aus einem bestimmten Grund Erfolg haben. Ich würde allerdings da auch noch mal auf die Form verweisen und auf die Botschaft. Von der Form her sehen wir ganz eng vergemeinschaftete Gruppierungen. Also das heißt, das sind religiöse Gemeinschaften, wo die Menschen nicht nur sehr enge persönliche Beziehungen pflegen, sondern gerade auch Neuankömmlinge auf eine verbindliche Art direkt aufgenommen werden. Die Menschen kennen sich alle persönlich, sie werden in ihrer Individualität inkludiert. Diese Gemeinschaften, die bringen eine überzeugende Botschaft mit sich. Wir kommen also von Form zu Botschaft, nämlich die Endzeitvorstellung, die ich schon angesprochen habe. Die Wichtigkeit der Bekehrung, Jesus Christus als persönlichen Erlöser zu akzeptieren, um der Gnade Gottes teilzuhaben. Die beiden, Form und Botschaft, hängen insofern zusammen. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu den sogenannten Volkskirchen in Deutschland, die ja wirklich unter massivem Mitgliederschwund leiden, als dass da eine hohe Verbindlichkeit hergestellt wird. Ich habe gerade gesagt, Menschen werden mit offenen Armen empfangen. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass Gemeindemitglieder ausgebildet sind. Die sind trainiert drin zu erkennen, wer ist neu. Und wenn das eine Riesenkirche ist, wenn wir eine Megakirche haben, das ist anonymisiert im Gottesdienst. Das sind viel zu viele Leute, als dass man sich gegenseitig kennen würde, das ist klar. Freiwillige sind ausgebildet zu erkennen, okay, wer guckt sich vielleicht ein bisschen unsicher um, wer war noch nicht hier. Die werden direkt begrüßt, die werden nach ihrem Namen gefragt, die werden gefragt, warum bist du hier? Das ist eine andere Atmosphäre, als man das hier vielleicht aus der katholischen oder evangelischen Kirche um die Ecke kennen mag. So, und dann kommt zu diesen offenen Armen, mit denen die Menschen empfangen werden, eine überzeugende religiöse Botschaft, die, um es mal runterzubrechen, Gott nicht als historische Figur in der Bibel darstellt, sondern als reale Wirkmacht im Leben. Wir haben gerade vom Thema Heilung gesprochen. Diese Menschen, also auch Neuankömmlinge, die vielleicht überhaupt nicht selber religiös sozialisiert sind, denen wird vermittelt, Gott wird dein Leben ändern, wenn du dich bekehrst, wenn du unserer Kirche beitrittst, wenn du dich unseren vielleicht rigiden Regeln unterwirfst, dann wirst du Teil eines Kreises von Auserwählten. Und wenn du ein Problem mit Schulden hast oder wenn du ein Problem mit Alkoholismus hast oder wenn du an einer Krebskrankheit leidest, wo die Schulmedizin sagt, das ist nicht heilbar, Gott hat eine Lösung für dich. Und das passiert in eng vergemeinschafteten Gruppen, die also numerisch klein sind, wo aber eine große Organisation dahinter steckt. In den Gottesdienst mit 45, 50.000 oder wenn es nur 2.000 sind, nur 2.000, da gehe ich aus anderen Gründen. Das ist eventisiert, das ist ein außeralltägliches Erlebnis, das ist eine Erfahrung, eine Atmosphäre, die kreiert wird, die hätte ich sonst nicht. Das reicht aber nicht. Ich brauche trotzdem diese enge emotionale Vergemeinschaftung. Also das ist so das Prinzip, auf dem das aufgebaut ist.
Das Forum heute mit dem Berliner Religionsgespräch zum Thema Erfolg, was einige Glaubensgemeinschaften so unwiderstehlich macht. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum. Sprechen die Bochumer Religionssoziologin Maren Freudenberg, der in Rio de Janeiro lebende Journalist Niklas Franzen, der Schriftsteller Marco Martin und Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Und Pöhlmann wendet nun den Blick von den amerikanischen Erfahrungen mit Megakirchen auf die Situation in Deutschland.
Das Besondere der deutschen Situation ist ja, dass diese Szene, sage ich mal, doch relativ überschaubar ist. Also wir können hier keine enormen Wachstumsraten verzeichnen, sondern hier ist eher, ich möchte sagen, so dieses Vorgehen des Wanderns, des Ausprobierens entscheidend, dass man eben von Gemeinde zu Gemeinde oder Freikirche zu Freikirche hoppt. Und ich glaube nicht, dass jetzt diejenigen, die jetzt die größeren Kirchen verlassen, in diese Szene gehen. Einer hat es bezeichnet, teilweise sind das Menschen dann im religiösen Niemandsland und sagen, okay, ich brauche keine Organisation, keine Institution, ich glaube trotzdem. Also Stichwort Individualisierung. Was natürlich eine ganz große Rolle spielt, ist auch dieser enorme Traditionsabbruch. Wenn ich mit Studierenden spreche, wo die religiös sozialisiert sind, ja, das sind nicht mehr die klassischen religiösen Sozialisationen. Die sind oft sozialisiert in Freikirchen, bei der International Christian Fellowship. Das heißt, vielleicht haben doch Religionssoziologen recht, wenn sie sagen, in Zukunft wird es den Zwang zur Wahl geben. Man wird nicht selbstverständlich in eine Religionsgemeinschaft hineingeboren, sondern muss sich sozusagen auch entscheiden. Und wir sehen eben, dass wir im Grunde eine sehr fast schon unübersichtliche religiös-weltanschauliche Gemengelage haben. Ich habe es mal genannt, wir leben in einem Land der Spiritualitäten. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht spirituell sind. Und deswegen ist es, denke ich, für die Kirchen wichtig, auch das Gespräch mit ganz unterschiedlichen Menschen zu suchen. Also Menschen, die jetzt vielleicht säkular eingestellt sind oder andere, die spirituell hochinteressiert sind. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Partner, mit denen man es zu tun hat. Und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es ist davon auszugehen, es gibt Zahlen, dass bis zum Jahr 2060 wohl nur noch 20 Millionen Kirchenmitglieder geben wird. Eine konservativ geschätzte Zahl, die ich jetzt bei einem Religionssoziologen gelesen habe. Also das heißt, es wird kleiner, das Feld wird bunter, unübersichtlicher. Und ich denke, der Pluralismus erfordert dann auch Diskussion und auch Streit.
Das Feld wird bunter, aber ich komme noch mal auf diesen Punkt zurück, eng vergemeinschaftet, auch diese Kümmererhaltung, die ja doch auch einhergeht bei vielen dieser Gruppen mit einer starken sozialen Konformität und Rigidität in Fragen der individuellen Moral. Also wir merken das immer dann, wenn wir diskutieren darüber, welchen Einfluss haben Abtreibungsgegner auf den US-Wahlkampf im Moment. Nun war das schon seit den Pilgervätern mit der Mayflower 1620 so, dass die eigentlich sagten, wir wollen da ein strenges Regiment einführen und die Wirklichkeit sah dann doch ein bisschen anders aus. Niklas Franzen, wie sehr spielt eigentlich diese konservative Moral in diesen Kirchen eine Rolle und gibt es da nicht auch andere Möglichkeiten, stärkere Öffnung?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil ich glaube, es ist wichtig, da ganz klar zu unterscheiden. In Brasilien gibt es ganz verschiedene Ausprägungen dieser evangelikalen Kirchen. Mittlerweile gibt es eine Tendenz der sogenannten inklusiven Kirchen. Das sind Kirchen, die sich als offener verstehen. Es gibt Kirchen für LGBTI. Ich habe zum Beispiel mal eine Reportage gemacht, wo ich eine Transfrau begleitet habe, die ihre eigene Kirche eröffnet hat. Das ist auch damit zu erklären, dadurch, dass es im Vergleich zu den Katholiken keine oberste Glaubensbehörde gibt. Das bedeutet, jeder und jede kann sich eigentlich Pastor nennen. Also was man dafür braucht, ist ein bisschen Charisma und eine göttliche Berufung. In Brasilien ist es wirklich so, dass man, wenn man dort unterwegs ist, dass es überall Kirchen gibt. Zum Teil sind das die angesprochenen Megakirchen, wo zehntausende Gläubige Platz haben, wo ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach ist. Aber zum Teil sind das auch Räume, die 20 Quadratmeter groß sind, wo einfach nur eine Box drin steht mit drei Plastikstühlen. Es gibt auf jeden Fall die Tendenz mittlerweile, dass es auch Kirchen gibt, die sich an ganz unterschiedliche Teile der Bevölkerung richten. Es gibt zum Beispiel eine Kirche, die wollte ich mal besuchen, das habe ich dann doch nicht geschafft, für Surfer in Florianopolis, die liegt direkt am Strand und statt so einer Kanzel oder so einem Altar ist das ein Surfbrett und das ist wirklich auch eine ernstzunehmende Kirche. Das zeigt, glaube ich, so ganz gut die Diversität auch der evangelikalen Welt, aber man muss schon sagen, dass die meisten von denen erzkonservativ sind, ganz klare Moralvorstellungen haben. Zum Beispiel auch ihren Angehörigen oder den Mitgliedern der Kirche sagen, die dürfen keinen Alkohol trinken. Ganz klare Moralvorstellung. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, nochmal zu betonen, diese Kirchen. Ich habe mich im Zuge einer Buchrecherche relativ viel mit einem Pastor auseinandergesetzt. Ich habe den begleitet. Und dieses unterschwellige Angebot, was gerade schon angesprochen wird, ich glaube, das ist ganz zentral für auch den Erfolg dieser Kirchen. In Brasilien ist das so, dass die, vor allen Dingen die großen Kirchen, die haben so ein Zellenprinzip. Also ich bin da mit dem Pastor losgegangen. Das war nach seinem Gottesdienst, ist er zusammen mit seiner Frau, sind die rausgefahren in die Vorstadt und haben sich mit einem Paar getroffen, mit so einer kleinen Familie. Die Frau war schon Mitglied der Gemeinde, der Mann hat noch gezögert. Dann sind die zu dem gefahren, also ich war dabei, ich habe das journalistisch begleitet. Der Fernseher lief, ein Fußballspiel, es gab Pizza, Cola hat man getrunken. Also es war sehr unterschwellig, man hat erstmal geredet und dann irgendwann ging es in die Bibelstudien rein. Also es ging, ist auch eine ganz klare, so einen missionarischen Eifer und damit sind die Evangelikalen wirklich extrem erfolgreich. Aber ich finde auch immer wichtig zu betonen, ich will das auch gar nicht so verteufeln, dieses ganze Konzept. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich das anzugucken, auch die Gründe, warum sich so viele Menschen auch angesprochen fühlen von diesen Kirchen. Dass das natürlich auch ein Ausdruck von Marginalisierung ist, ein Ausdruck davon, dass Menschen alleine gelassen werden. In Brasilien sind diese Kirchen gerade erfolgreich in den armen Stadtteilen, also in Gebieten, wo es keine Freizeitmöglichkeiten gibt, in Gebieten, wo die von Gewalt betroffen sind. Und dass sich dort die Menschen den Kirchen zuwenden, ist logisch, weil sich da auch einfach der Staat nicht mehr blicken lässt.
Ich hänge immer noch an dieser Surfbrettkirche. Da denkt die evangelische Kirche in Deutschland, sie tut was Tolles, wenn sie einen Urlaubspfarrer auf Mallorca installiert hat. Das ist dann für die schon ein Erfolg, wenn dann jemand da mal kommt. Ich will aber trotzdem noch mal an dem Punkt bleiben, der moralischen Rigidität und der Bereitschaft, sich dem zu unterwerfen. Das ist vielleicht was anderes als auf deutschen evangelischen Kirchentagen, aber es gibt diese Verlockung dieses gar nicht so diskreten Charmes der Unterwerfung, der in vielen, auch in Psychosekten, immer eine Rolle spielt. Woher kommt das? Aus der Langeweile einer satten Gesellschaft wie in Deutschland, frage ich mal die beiden Herren hier zu meiner Linken. Marco, Martin.
Ja, ich meine, die Tendenz oder die Verführung zur Unterwerfung ist ja immer vorhanden. Und ich glaube, wir würden einer Selbstlüge einheimfallen, wenn wir glauben, die Leute, die sich unterwerfen wollen, das sind immer die anderen. Also die ein gewisser Gruppenzwang, der sich mitunter gar nicht als Zwang zeigt, sondern als gesunder Menschenverstand, als die fallweisere höhere Moral, die größere Sensibilität etc., schafft ja natürlich auch so etwas wie Gemeinschaftsgefühle, die Bindekraft entwickeln, auch positive Bindekraft. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber natürlich aber auch dazu neigen zu einer ungeheuren präsischen Selbstgerechtigkeit. Und einer meiner liebsten Stichwortgeber auch für das letzte Buch ist Ludwig Marcuse, nicht Herbert Marcuse, nicht der Studentenguru, der die Slogans hatte von der repressiven Toleranz oder dem Verblendungszusammenhang, sondern der Ludwig Marcuse, der gesagt hat, der Intellektuelle ist der Ketzer an sich. Er ist skeptisch gegenüber jeglicher Wahrheitsbehauptung und ist auch skeptisch gegenüber dem eigenen Referenzsystem. Und es gibt den schönen Satz von ihm, wo er so aufdröselt. Also was sind sozusagen Techniken gegen die Unterwerfung, die auch immer im Inneren lauert. Er sagt, also man ist Ketze, wenn man innerhalb eines Kreises von Militaristen das Zivile hochhält. Man ist Ketze, wenn man innerhalb von selbstgerechten Pazifisten daran erinnert, dass absolute Gewaltlosigkeit auch die Einladung für Gewalttäter sein kann, noch weiter durchzumarschieren. Diese Leute, wobei Ludwig Marcuse nur einer von vielen ist, die für mich wirklich augenöffnende Stichwortgeber waren, hatten eben diese Distanz zu sich selbst und eines der Mittel, die dann immer einen sozusagen auf den Boden bleiben lassen, ist natürlich die Ironie, die Selbstironie. Auch diesen schönen Satz von Mannes Sperber, wo er sagt, auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom.
Wir kommen da an einen Punkt, über den ich gleich noch intensiver sprechen will, nämlich diese Frage, wie sich bestimmte Gruppen auch immunisieren gegenüber Reflexion und Kritik, was ein Phänomen ist, was wir an vielen Stellen auch als Teil ihres Erfolges wahrnehmen können. Aber erstmal Matthias Pöhlmann.
Ja, die Sehnsucht nach spirituellen Führergestalten ist in dieser Szene sehr ausgeprägt. Wir können beobachten, dass wir oft es mit kleinen Gruppen zu tun haben, die sich um einen Wohnzimmerguru herumscharen mit einer sehr hohen Verbindlichkeit. Meistens ist das verknüpft mit einem Autoritätsanspruch, dass gesagt wird, diese betreffende Person hat höheres Wissen, hat spirituelle Eingebungen, die letztendlich nicht hinterfragt, nicht kritisiert werden. Und hier können wir eben beobachten auch sehr starke Abschottungstendenzen, also gegenüber der Welt, dass man sich zu einer elitären Gemeinschaft zählt. Und ich mache in meiner Tätigkeit ja auch Beratung. Ich habe meistens mit Angehörigen zu tun, die berichten, dass eine betreffende Person in ihrem Umfeld sich eben wirklich fragwürdigen Gruppierungen oder Angeboten angeschlossen haben. Und mir fällt immer wieder auf, dass oft ganz unterschiedliche Lebensthemen eine Rolle spielen. Dass ein entsprechendes religiöses Angebot greift, setzt voraus, dass mein Lebensthema dort berührt oder thematisiert wird. Das ist uns im Zusammenhang dieser ganzen Diskussion über Verschwörungstheorien besonders aufgefallen. Oft steckt dahinter ja auch eine Sehnsucht nach Anerkennung. Das sind ja wirklich auch die Überwisser und da zeigt sich ja nicht zuletzt im Nachgang zur Pandemie, dass dieses Thema unheimlich existenziell geworden ist. Und mir fiel eben auf, für viele hatte die Pandemie zunächst mal einen unheimlichen zu einem Kontrollverlust geführt. Das waren natürlich auch Versuche zu erklären, was ist da eigentlich passiert. Auch Sehnsucht nach einfachen Antworten. Vielleicht gab es ja doch heimliche Drahtzieher im Hintergrund. Also das sind alles so Motive, die letztendlich dazu führen, dass eine Gruppierung dann sich abschottet und auch gefährlich werden kann. Stichwort QAnon-Bewegung. Das ist ja sozusagen eine Container-Verschwörungserzählung. Ich betrachte sie als einen antisemitischen Weltanschauungsextremismus, wo aber auch eine Nähe zum christlichen Fundamentalismus oder Evangelikalismus, man muss ja differenzieren, geschaffen wird. Und das führt letztendlich dann auch zu geschlossenen Systemen, die sehr problematisch sind. Für mich ist das immer ein Versuch, wenn ich mit Vertretern von Gruppierungen spreche, ich stelle die Frage, können Sie mir einen Witz über Ihren Gründer oder über Ihre Gemeinschaft erzählen? Und da ist manchmal sehr beredtes Schweigen. Für mich ganz wichtig, es gibt über die katholische Kirche, über die evangelische Kirche, über die Kirchentage vielleicht noch nicht so sehr viele Witze. Das ist, denke ich, sehr wichtig.
Auch über Kirchentage, also unter Teilnehmern gibt es da meistens gibt's sehr auch viele Witze, wenn sie nach Hause fahren. Wenn wir, ich nehme nochmal das Stichwort auf, Gefährdungen für die liberale Gesellschaft, für die Demokratie. Wie schaffen wir es möglicherweise im Gespräch mit jenen Akteuren, die zum Teil auch inzwischen sich in einem rechtskonservativen Milieu verbarrikadiert haben, wieder Öffnungen zu schaffen, um überhaupt im Gespräch zu bleiben.
Also gerade was so rechtspopulistische Tendenzen angeht hier in Deutschland, das ist jetzt kein Gebiet, mit dem ich mich im Detail befasst habe. Ich gucke mir da eher die USA an. Da ist es sehr schwer, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Durch diese Abkapselung, die gerade schon erwähnt wurde und gerade im evangelikalen Milieu, und da wollen wir unterscheiden, die christliche Rechte hat Überlappungen mit dem konservativen Evangelikalismus, es ist aber nicht synonym, das sind unterschiedliche Merkmale, die beide Gruppierungen ausmachen und die sind intern auch nochmal divers, aber wenn wir uns die christliche Rechte anschauen, dann haben wir natürlich ein politisches Anliegen in dieser Gruppe. Wenn wir uns konservative Evangelikale anschauen, die nicht so sehr sich mit der christlichen Rechten überlappen, da sind wir genuiner nochmal im religiösen Milieu. Und was wir da sehen, was so rigide Moralvorstellungen angeht, sind ganz konservative Geschlechtervorstellungen, traditionelle Familienmodelle. Die Anti-Abtreibungsbewegung wurde schon kurz erwähnt. Und wenn man sich da an den rechten Rand dieser Gruppierungen bewegt, die Reinheitskultur in den USA zum Beispiel, die Purity Culture, das sind Christen und Christinnen, die ihre Kinder zu Hause erziehen, das Homeschooling-Movement. Die haben auch nur Kontakt mit anderen Kindern größtenteils, die eben auch diese christlichen Werte vermittelt bekommen. Da gibt es alle möglichen Curricula, die dann teilweise auch staatlich, also auf Bundesstaatsebene anerkannt sind, die aber weit entfernt sind im Prinzip von dem, was in staatlichen Schulen unterrichtet wird. Nicht nur Stichwort Evolutionslehre versus Kreationismus, sondern auch Naturwissenschaften im Breiteren oder so. Ja. Also die Kinder schneiden viel schlechter ab im Vergleich. Aber eben diese Reinheitskultur, dass kein vorehelicher Sex gepredigt wird und dass das auf eine Art ritualisiert ist, was mittlerweile komplett außerhalb der Kirche auch gefeiert wird. Es gibt Reinheitsbälle, da gehen Mädchen mit ihren Vätern hin und schwören ihren Vätern absolutes Gehorsam, Stichwort Unterwerfung wieder. Ja? Der Vater wird für mich entscheiden, wen heirate ich. Und das wird die nächste patriarchale Figur in meinem Leben im Prinzip. Also es ist eine durch und durch patriarchale Gesellschaft oder Subgesellschaft natürlich. Ja, das sind kleine, wie gesagt, sehr abgeschottete Gruppierungen. Mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, ist wahnsinnig schwierig. Es gibt überraschend viele Aussteiger, Aussteigerinnen, vor allen Dingen Aussteigerinnen sind sehr, also da gibt es viel Literatur, die schreiben dann ihre Erlebnisse auf, aber die sind natürlich Ausnahmen immer noch im größeren Bild. Wie gesagt, da bin ich als fröhliche Dilettantin unterwegs, weil ich nicht in der Praxis in dem Bereich tätig bin, aber da würde ich sagen, da müssen wir in den Dialog gehen mit den Menschen, wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen gucken, wie wir sie einholen können und ihnen Alternativen, noch nicht mal so sehr rational erklären, sondern alternative Weltbilder aufzeigen können, ja. Es ist in Ordnung, wenn du nicht in allem deinem Vater folgst oder deinen Eltern folgst. Du kannst selbstbestimmt auch mit 14 Jahren manche Entscheidungen vielleicht schon treffen. Also die Sozialisierung geht ja sehr früh los. Also in den Dialog kommen, genauso mit rechtspopulistischen Gruppierungen auch. Aber das ist natürlich ein ganz feiner Grat. Da muss man die Balance sehr halten, was man da als akzeptabel fasst und was nicht in Ordnung ist, in so einen Diskurs reinzuholen.
Ja, ich kann vielleicht noch erkennen, ich habe gerade so ein bisschen gezögert, weil es für mich als Journalist, ich sehe meine Rolle eine andere, also ich versuche aufzuschreiben, ich versuche zu recherchieren, ich habe auch lange investigativen Journalismus gemacht. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Bundestagsabgeordneten der AfD länger auseinandergesetzt, der hat sich immer ganz stolz als den einzigen Evangelikalen im Bundestag bezeichnet, das ist ein Abgeordneter, der wurde nicht wiedergewählt, Waldemar Herth heißt der und der hat ganz klar versucht, auch Einfluss zu nehmen auf die deutsche Gesetzgebung. Der hat einen Menschenrechtsausschuss gegründet, also weil es, glaube ich, eine ganz gezielte Strategie der evangelikalen Kräfte ist, bestimmte Begriffe umzudeuten, also diesen Menschenrechtsbegriff, da gibt es auch noch weitere Beispiele, aber er hat diesen Begriff Menschenrechte benutzt. Er hat einen Ausschuss gegründet und versucht, so transnationale Allianzen zu schmieden. Ich bin auf diese Person gekommen, weil er nach Brasilien gereist ist. Er hat sich dort mit den bekanntesten evangelikalen Priestern oder Pastoren getroffen. Er hat sich mit rechten und rechtsextremen Politikern und Politikerinnen getroffen. Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die diese Evangelikalen wirklich versuchen. Also ganz gezielt auch in einzelnen Ländern Gesetzgebung zu verändern. Und in Deutschland würde mich auch die Einschätzung interessieren, würde ich sagen, ist der Erfolg dieses Modells relativ gering. Aber wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern passiert ist, da gibt es ein ganz extremes Beispiel. Uganda, da wurde nämlich auf Druck von US-Pastoren oder auch von so christlichen Rechten, die haben sich dort in die Politik eingemischt und die haben es geschafft, dass ein extrem homophobes Gesetzespaket geschnürt wurde oder verabschiedet wurde und dass unter anderem die Todesstrafe für Homosexualität eingeführt wurde. Und da muss man, glaube ich, genau hinschauen, da muss man wirklich auch gucken, was gibt es dort auch für Kräfte, wenn man jetzt ganz konkret nach Deutschland guckt. Also ich kann einfach mehr über Brasilien erzählen, aber hier auch am Leopoldplatz in Wedding gibt es eine Kirche, eine Universalkirche, die auch zumindest in Brasilien sehr enge Verbindungen zu extremen Rechten haben, die sehr konservativ sind, erzkonservativ. Die halten sich in Deutschland so ein bisschen zurück.
Ich denke, es ist ein großer Unterschied zwischen dem US-amerikanischen Evangelikalismus und der Situation in Deutschland. Wobei man hier vielleicht auch nochmal differenzieren muss zwischen den evangelikalen und den pfingstlich-charismatischen Gruppierungen. Sie sind längst nicht so politisch aktiv. Parteigründungsversuche waren immer zum Scheitern verurteilt. Aber wichtig ist, und das war ein Stichwort, Dialog ist, denke ich, ganz wichtig. Es ist gerade im Zusammenhang eben dieser Pluralisierungsprozesse im Christentum wichtig, diese Gespräche zu führen, im Gespräch zu bleiben. Zumindest ist das ein großer Vorteil im Unterschied etwa zur Esoterik-Szene. Man hat eine gemeinsame Grundlage, das ist die Bibel. Wenngleich sie natürlich dort in dieser Szene eine sehr, ich möchte sagen, fast schon verbal inspirierte Autorität hat. Im Protestantismus hat die Bibel ja auch eine wichtige Funktion, sola scriptura. Aber man kann eben auf dieser Basis, denke ich, auch ins Gespräch kommen. Und hier in Deutschland wird der schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten geführt. Und das finde ich, denke ich, auch wichtig. Und letztendlich auch die Anfragen aufzunehmen, die diese Bewegungen auch an die etablierten Kirchen stellen. Also das heißt, inwieweit gelingt auch ein verbindliches Christsein in Freiheit? Inwieweit spielt die Kommunikation des Evangeliums auch eine Rolle in anderen kulturellen Zusammenhängen? Das sind Themen, glaube ich, wo die Kirchen auch lernen können. Aber man sollte eben auch die Schattenseiten nicht sozusagen verschweigen, die auch aufgeworfen werden. Dieser Heilungsoptimismus oder wenn die Gefahr besteht, dass sozusagen die Gebrochenheit christlicher Existenz oder menschlicher Existenz geleugnet wird.
Marco Martin, wo waren Sie denn erfolgreich im Dialog mit Menschen, die sozusagen eher autoritär strukturiert waren? Haben Sie Überzeugungsarbeit leisten können? Wollten Sie wahrscheinlich vielleicht gar nicht?
Nein, ich bin immer erst dann auf Menschen gestoßen, die das schon hinter sich hatten und mir dann Geschichten erzählt haben. Und viel meiner Erzählungen basieren auf diesen Freiheitssuchenden und die dann auch Freiheiten finden und sich auch damit abgefunden haben, dass natürlich nicht alles immer rundet. Und diejenigen, die sagen, es müsse sich runden, dann Demagogen und Lügner sind, die sozusagen auch die Herausforderung und die oftmals auch schmerzliche Schönheit des Fragmentarischen entdeckt haben, rund um die Welt. Und ich muss sagen, das sind Glückserfahrungen, weil es eben nicht nur die Erfolgreichen im Materiellen sind, die Rastignacs sozusagen, die sagen, jetzt werde ich mich messen mit der Außenwelt, jetzt zeige ich es euch, sondern die sich herausentwickelt haben aus rigiden Milieus, rigiden christlichen Milieus, rigiden muslimischen Milieus, rigiden Familienstrukturen, Milieus. Und aus diesem Grund bin ich auch immer etwas sehr skeptisch, wenn diese Großbegriffe Mehrheit, Minderheit aufgefahren werden und dann Minderheiten missverstanden werden als etwas Homogenes und denen dann per se irgendwas Besseres zugesprochen werden kann. Machtmissbrauch, Unterordnungsriten können sich natürlich auch, wie könnte es anders sein, innerhalb von Minderheiten konstituieren und von Menschen zu erzählen, die da rauskommen und frei werden in einem Sinne, dass sie auch gegenüber ihrer eigenen Freiheit eine Gelassenheit entwickeln und nicht sagen, die Welt könnte so gut sein, wenn da nicht mein Herkunftsmilieu wäre. Das hat man ja dann oft auch so bei Aussteigern, dass sie den Tunnelblick behalten. Und von solchen Männern und Frauen zu erzählen, macht eine Freude und ich sehe es auch natürlich als Herausforderung.
Es ist schön, dass wir über Erfolg reden und am Ende fällt das Stichwort Glück. Das war das Berliner Religionsgespräch zum Thema Erfolg, was einige Glaubensgemeinschaften so unwiderstehlich macht. Die Frage der Beeinflussung von Politik durch religiöse Gruppen, die wird uns auch beim nächsten Mal unmittelbar vor der US-Präsidentenwahl beschäftigen. Für heute sage ich Danke der Religionssoziologin Maren Freudenberg aus Bochum, dem Publizisten und Schriftsteller Marco Martin, dem Journalisten und Brasilienkenner Niklas Franzen und dem Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Matthias Pöhlmann. Und Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.